Riesarinnen und Riesar auf dem Weg in die deutsche Einheit. Ein Podcast des Sprungbrett e.V., gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben.
Ich heiße Gabriele Böhme, bin 71 Jahre alt, lebe allein, ich bin verwitwet, habe einen erwachsenen Sohn, lebe in Riesar, in einer sehr angenehmen Mietswohnung der Wohnungsgenossenschaft, die saniert worden ist, altersgerecht. Ja, wie ich die Wende erlebt habe.
Wann ging das damals los? Wann haben Sie gemerkt, da ändert sich jetzt was?
Also, man merkte, dass so Mitte der 80er Jahre ging das los. Es breitete sich so ein gewisser Unmut unter der Bevölkerung aus. Unzufriedenheit und auch der Drang so nach bisschen mehr Offenheit und Freiheit. Ja, und ganz besonders habe ich das dann gemerkt zur Jugendweihe meines Sohnes 1988. Die Rede zur Feier war schon eine andere. Das war schon erstaunlich. Und dann war bemerkenswert, dass an diesem Tag auf der Elbe ein Dampfschiff von Hamburg nach Dresden überführt worden ist, was in Hamburg zur Reparatur war. Also es war so, ja, das war so ein Gefühl von gewisser Freiheit Richtung Westen gerichtet. Ja, und dann ging das dann so, beeindruckt hat mich dann eben, die Leute wurden immer unruhiger, es brodelte unter der Decke, bis es dann eben dann begann in Leipzig mit den Demonstrationen, die dann eben auch rüberschwappten bis nach Riesar. Und das war für mich schon bemerkenswert, wie viele Menschen sich da auf den Weg machten und durch die Stadt demonstrierten. Ich war mit meiner Familie, meinem Ehemann, meiner Mutter damals. Mein Sohn war da in so einem Alter, das war ihm noch nicht so ganz geheuer, aber wir waren dabei und ich muss sagen, das war ein Erlebnis, so prickelnd, so, man wusste nicht richtig, wo es hingeht, bleibt das alles ruhig, bleibt das alles friedlich, es war so. Und dann auch diese Veranstaltung in den Kirchen, in der Trinitatiskirche insbesondere und dann auch im damaligen Clubhaus Julia Curie. Ich habe ja im Stall- und Walzwerk Riesar gearbeitet, in der Rechtsabteilung. Und da war das schon was Besonderes.
Die Kirchenatmosphäre, Sie hatten sie.
Die Kirchenatmosphäre, die war so prickelnd. Das war, jeder hatte da was zu sagen. Und die Leute, die da hinkamen, kamen ja freiwillig. Die waren ja nicht gezwungen. Und man hatte das Gefühl, wir wollen was verändern oder es muss sich was ändern, wie auch immer. Und ja, es war eine spannende Zeit, eine aufregende Zeit. Jeder versuchte sich schon irgendwie zu orientieren, ging ja aber noch nicht. So, bis dann zum 11. November, ne? bis zum Fall der Mauer, ne? 9. November. Ja. Ja.
Und das war?
Das war
unfassbar. Ne?
Das war toll. Ja. Das war einfach toll, weil ich war damals 39, 40. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, was soll denn jetzt noch kommen? Es war so eingefroren. Also, und jetzt kam so, es brodelte und ging was los. Es war schon toll.
Ja. Wie ging es denn beruflich weiter?
Beruflich habe ich mich dann sehr bald neu orientiert, weil die Verwandtschaft aus den alten Bundesländern, also für mich immer noch der Westen, denn wenn ich heute noch zum Beispiel in Freistaat Bayern fahre und ich die Grenze des Freistaates Sachsen verlassen, da überkommt mich immer noch so ein gewisses Herzklopfen, weil ich finde das einfach heute noch toll. So. Und mein beruflicher Werdegang war so, dass meine Verwandtschaft gemeint hat, passt auf, die Stahlindustrie wird ihre Probleme bekommen, seht mal zu, wo ihr unterkommt. So, ich hatte einen ordentlichen Beruf, ich bin Juristin und habe mich dann beworben und wurde Justiziar im Land, beim Landkreis Riesa, also beim Landrat. Ja, und da bin ich geblieben bis zu meiner Berentung am 1. Mai 2011. Ich war zuerst Justiziarin beim Landkreis Riesa. Mit der ersten Kreisgebietsreform wurde ich die Fusion zwischen Altlandkreis Riesa und Altlandkreis Großenhain zum Landkreis Riesa-Großenhain. Und da wurde ich Leiterin des Rechtsamtes mit noch ein, zwei, drei weiteren Juristen und einer Sekretärin. Das war eine tolle Zeit. Also wir haben in der Zeit ganz viel bewegt.
Nun hat ja das ganze Rechtssystem auch gewechselt. Ja, das, muss man sich das vorstellen?
Das kommt ja aber auf jeden zu. Das war nur meine berufliche Entwicklung noch, dass ein ganz anderes Rechtssystem anzuwenden war. Verwaltungsrecht und bürgerliches Recht und also alles. Und diese Veränderung hat ja jeder mitmachen müssen, auch im eigenen Haushalt. Und das auf die Reihe zu bringen, das war nicht einfach. Mhm. Und da war es natürlich wichtig, Halt zu haben, insbesondere eben auch in der Familie. Mhm. Und da hatte ich in meinem Ehemann eine ganz tolle Unterstützung. Mhm. Das war phänomenal. Und die Unterstützung hatte ich auch in meiner Mutter, die eigentlich mein Sohn dann betreute, der dann auch so in dem Alter war, ja, 9., 10., 11. Klasse. Ne? Mhm. So, also ich war beruflich dann sehr eingespannt, das muss man schon sagen, aber es hat unheimlich Spaß gemacht.
Was war das, was so Spaß gemacht hat? Hat man neue Freiheiten gehabt oder Unsicherheiten?
Wie soll ich das jetzt beschreiben? Man bewegte was, man hat einfach hier was Neues geschaffen. Allerdings gab es natürlich auch Dinge, die ich zu bearbeiten hatte, zum Beispiel die ganze Problematik der Entlassung von Kindergärtnerinnen. Polikliniken fielen ja weg, ne? Das Personal, das war dann plötzlich alles beim Landkreis. Die Kindergärtnerinnen gehörten dazu. Das war schon nicht unbedingt eine schöne Sache, da vor Gericht zu erscheinen und eben die Kündigung für rechtmäßig erklären zu lassen und so. Es waren ja immer persönliche Schicksale dahinter.
Mhm. Ja. Und es tat auch weh, denke ich.
Ja, natürlich. Mhm. Ja, das berührt einen schon. Mhm. Aber man muss dann eben aufpassen, dass man nicht allzu viel mit nach Hause nimmt. Mhm. Dann ist dann, ja ganz verrückte Zeit. Mhm. Wir haben gearbeitet, also 7 Tage. Und man konnte viel bewegen. Es war ja auch, wie soll ich sagen, der Rahmen war da, aber dann Einzelheiten, wie das zu machen ist und. Also der Landkreis hatte dann plötzlich auch mal eine Schafsherde von 20 Schafen. Ne? So, und solche Dinge passierten dann eben, bis das dann alles so peu à peu in die Reihe kam.
Wie haben Sie die Begleitung von Menschen aus den Altbundesländern erlebt?
Also, da würde ich sagen, sowohl als auch so. Es gab so Glücksritter, die hat man dann aber schon erkannt, aber es gab dann auch ganz tolle Unterstützung. Der Landkreis hatte so Partnerlandkreise, wo dann die Leute aus den Altbundesländern zu uns kamen und haben uns unterstützt. Also das war sehr, sehr lehrreich und sehr. Ja, das war schon in Ordnung. Das war, da haben sich sogar mitunter, ich will nicht sagen Freundschaften entwickelt, aber man ist sich dann auch nach der Arbeit näher gekommen. Mhm. Also ich habe dann mal einen Kollegen immer mit nach Hause genommen. Also früh den ganzen Tag war ich mit dem unterwegs und dieses und jenes. Und dann habe ich ihn abends mit nach Hause genommen und habe dann meinem Mann gesagt, so jetzt bist du dran. Und dann sind wir mit ihm noch irgendwo hingefahren, haben ihm die Gegend hier gezeigt und so. Das war sehr, sehr erbauend und auch fruchtbringend, bereichernd für beide Seiten wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also er war dann immer begeistert, er wollte immer mal Trabant fahren. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, wie er hieß. Und ja. Ja, war schon so. War eine tolle Zeit.
Als ehemalige Justiziarin vom Stahlwerk, wie haben Sie auf dessen Schicksal geschaut?
Damals? Ja, ich habe mir das nochmal überlegt. Man war ja selber sehr mit sich beschäftigt dann, weil man gucken musste. Ja, Stahlwerk war eben so eine Sache. Viele haben gemeint, ja, und toll, und Stahlwerk und dieses. war eben nicht so. Die damaligen Chefs wurden dann plötzlich Kapitalisten und waren dann Geschäftsführer von Unternehmen oder was weiß ich. Ja, aber es musste halt jeder sehen, wie er mit der neuen Situation klarkommt. Mhm. Das war nicht einfach. Da musste man schon gewisses Standvermögen aufbringen. Mhm. Das ist so.
Und eine neue Flexibilität. Sie hatten das dann der Parteizugehörigkeit
gesehen. Ja, und eine neue Flexibilität, ja. Ja. Ich war Parteimitglied, ja, das war ich, aber aus rein pragmatischen und finanziellen Gründen. Das war einfach so. Ohne Parteimitglied gewesen zu sein, war ich ganz, ganz viele Jahre stellvertretende Kombinatsjustiziarin. Das hatte natürlich was zu tun mit einer zusätzlichen finanziellen Zuwendung. Und plötzlich war ich verwitwet und musste alleine für meinen 10-jährigen Sohn sorgen. Und dann trat man an mich heran, dass man mich behalten wolle als Stellvertreter, aber mit der Maßgabe, ich möge doch bitte schön in die Partei eintreten. Ja, dann habe ich das mit meiner Mutter mal durchgerechnet und dann haben wir gesagt, okay, dann treten wir eben in die Partei ein. So schnell wie ich da drin war, war ich auch wieder draußen.
Durchaus noch mit Widerständen damals, ne?
Mit Widerständen. Ich war die Zweite, die im Bereich der Generaldirektion Stahlwerk das Parteibuch auf den Tisch gelegt hat. Und da gab es noch außerordentliche Parteiversammlungen, wie denn das sein könne und.
Welche Zeit war das so?
Wann ist das gewesen? Das war dann schon nach dem Mauerfall. Mhm. Aber noch 89 muss das, mhm. das ja, entweder früher 90 oder 89. Ich kann mich noch erinnern, es war noch früh dunkel um 6:30. Also war es entweder Herbst oder zeitiges Frühjahr. Ja, das war aber. Also ich denke, man muss zu sich stehen, man muss ehrlich sein. Aber was ich gelernt habe, ist eben die Frage, ist eben, wir leben in einer Demokratie, die auf Parteiensysteme gestützt ist. Das ist einfach so. Und da muss man wissen, wenn man da irgendwo was werden will, dann muss man schon sich zu einer Partei bekennen. Das findet für mich aber aktiv nicht mehr statt. Das ist meine Erkenntnis.
Mhm. Aber Sie haben erlebt, wie andere Leute
Ich habe das natürlich erlebt. Früher eben ganz stramme Genossen und so und dann eben Geschäftsführer von hier und da und die tollsten Kapitalisten und ja.
Nee, auch dass in die Partei gegangen wurde, in die CDU.
Und dann, und dann eben die früheren Blockparteien, da konnte man ja dann, ja, die früheren CDU-Mitglieder, die gingen dann rüber zur CDU. Ja, da kann man schon staunen. Ich habe da schon. Ist halt so.
Mit dem Mauerfall verbinden Sie ja noch ein Erlebnis, dass Sie als Kind noch... Ja. Bewusst sich waren, als die Mauer hochgezogen wurde. Vielleicht erzählen Sie das noch.
Ja, als die Mauer in Berlin gebaut wurde, da war ich 11 Jahre, am 13. August 1961. Ich hatte meine Großeltern in West-Berlin. Und gemeinsam mit meinen Eltern war ich zu dieser Zeit bei meinem Großvater. Ich war im Übrigen alle 4 Wochen mit meiner Mutter bei meinem Großvater, weil wir ihn dort unterstützt hatten. Meine Großmutter war 56 gestorben und die Grenzen waren ja offen. Und alle 4 Wochen fuhr ich mit meiner Mutter nach West-Berlin, um meinem Großvater zur Seite zu stehen. Und am 13. August 1961 war ich mit meinen Eltern bei meinem Großvater. Und dann hörten wir, also ihr müsst mal zum Brandenburger Tor. Die Grenzen sind zu. Das war unglaublich für die Westberliner. Und dann bin ich mit meinem Vater und meinem Großvater sind wir dann zum Potsdamer Platz und vom Potsdamer Platz ist ja heute alles zugebaut, gelaufen bis zum Brandenburger Tor. Und da stand Mann an Mann, ich sehe das noch heute, Kampfgruppen Mann an Mann mit Gewehren gen Westen gerichtet und auf westlicher Seite die haben das nicht geschnallt, was da eigentlich los abging. Ne? Also, und am 15. August 1961 sind meine Eltern mit mir wieder nach Hause gefahren.
Mhm. Mhm.
Ja. Und dann hat sich das eben alles entwickelt und dann gab es Passierscheine und dann kam mein Großvater zu Besuch. Alle 4 Wochen trafen wir uns in Ost-Berlin. Also ich kenne auch diese Situation. Also das war schon, wer das nicht erlebt hat, kann das auch nicht beurteilen. Also unsere Familie wurde zerrissen. Mhm. Eindeutig, mhm. War so. Wir haben dann Möglichkeiten gefunden, dass man sich eben irgendwo traf oder. Und dann war das eben so. Die Grenze wurde dann auch immer mal ein bisschen etwas durchlässiger. Ne?
Wo konnten Sie sich treffen?
Wir haben uns dann immer in Ost-Berlin getroffen, in den Hotels und so. Und dann hatten wir aber auch noch eine Cousine meiner Großmutter, die war da Schwester im katholischen Bereich und da konnten wir uns dort in der Einrichtung treffen. Mhm. Und da hatten wir eben unsere Familientreffen. Mhm. Ja, also das war schon interessant.
Mhm. Noch eine andere Frage. Sie haben ja dann schon vor der Wende und auch danach als Frau wichtige Ämter bekleidet, nenne ich das mal so.
Na ja.
Es ist ja immer mal auch so ein Unterton, wenn Leute aus den alten Bundesländern sehen, dass hier Frauen durchaus das Kind geschaukelt haben. Haben Sie solche Rückmeldungen bekommen?
Negative Rückmeldung nicht. Eher positive Rückmeldung, die gesagt haben, wie habt ihr das gemacht? Und da muss ich sagen, wenn man das so hier, wenn ich so Revue passieren lasse, möchte ich diese Zeit der DDR nicht missen, wie die Frau dort gehandelt wurde. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, mein Werdegang, Abitur gemacht, Studium gemacht, Kind gekriegt, das war behütet, meine Arbeit weitergemacht. Wenn man sich da überlegt, ich weiß gar nicht, wann der Paragraph abgeschafft worden ist im BGB, wo die Frau den Mann ja noch fragen musste, ob sie arbeiten darf. Das muss erst in den 70er Jahren gewesen sein. Ja, oder Fahrerlaubnis oder so. Also das muss ich sagen hier, das war schon in der DDR nicht schlecht. Wie gesagt, man kann im Nachhinein sieht alles etwas schöner und besser aus, ne? Das ist schon so. Aber ansonsten, ich möchte die DDR nicht zurückhaben, mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Aber die heutige Situation, da muss man schon ganz schön hemdsärmlich mitunter sein, um das durchzustehen, um das alles auf die Reihe zu bringen, gerade auch was Familien anbelangt. Insofern bin ich froh, dass ich so alt bin, mhm. Und dass ich so mein Leben doch mehr oder weniger gemeistert habe. Ich denke schon, ich kann auf ein ordentliches privates Leben zufrieden zurückblicken. Das muss ich schon sagen.
Aus Ihren Erfahrungen heraus, sei es in der DDR, sei es in der Wendezeit, was würden Sie heute jungen Leuten oder jungen Leuten der kommenden Generation damit auf den Weg geben wollen?
Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich eben, wenn ich so die Entwicklung in mir betrachte, so manchmal so meine Probleme. Es wird immer so allgemein von Werten gesprochen. Ja, aber Werte muss ich natürlich auch vermitteln. Wo kann ich Werte vermitteln? Insbesondere im Elternhaus. Ist für mich die kleinste Zelle. Kann nur einer reden, was er will. Das ist einfach so. Und es ist für mich die Schule, die Lehrer und alles, was dazugehört. Also ich denke, man braucht eine klare Haltung. Es kommt dann immer auf den Charakter an und für mich steht Ehrlichkeit an oberster Stelle und mit Ehrlichkeit kommst du am weitesten. Ja. Das ist nicht immer einfach, das ist wahr. Taktiker und Strategen haben dann natürlich, können dann Vorteil haben. Und das ist aber nicht mein Ding, ich ecke da lieber mal an, aber ich bleibe so, wie ich bin. Und das hat mit dem Elternhaus zu tun. Definitiv. Ja. Und sie sollten natürlich für Dinge, wo sie meinen, das ist zu machen, die sollten sie vertreten. Und auch mal aufstehen. Und auch wenn man mal Steine in den Weg gelegt kriegt, auch aus Steinen, die man in den Weg gelegt kriegt, kann man Gutes bauen oder Schönes bauen.
Genau. Das nehmen wir als Schlusswort.
Ja.
Riesarinnen und Rieser auf dem Weg in die deutsche Einheit. Ein Podcast des Sprungbrett e.V. Wir gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben.